Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 2 bis 4 und 12 bis 15. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als ich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt.
Gottes überschwängliche Fülle sei mit uns allen. Ihr Lieben, sitzt eine Frau neben mir, natürlich im gebotenen Abstand beim Friseur. Und die zuppelt ganz nervös an ihrer Maske herum und grummelt: Genug ist genug. Es muss doch mal endlich Schluss sein mit all dem. Und trotz meiner beschlagenen Brille erkenne ich sofort, die meint dieses böse C-Wort mit all diesen Folgen. Ja, wir haben den Mund und die Nase gestrichen voll, denke ich. Genug ist genug. Aber was die Frau nicht wissen konnte daneben mir war, dass sie mir durch ihren tiefen, grummelnden Seufzer das Thema angegeben hat. Das Thema für den Text und für die Predigt für den heutigen Sonntag, an dem ich übrigens zum ersten Mal nach 3 Monaten Redepause, keine Vorträge, nichts weiter, meinen Mund aufmachen darf. Sie hat mir das Thema angegeben: Genug ist genug, denn das kann ja auch ganz anders klingen. Einfach wundervoll. Eben, voller Wunder. Und um beides geht es heute in dieser uralten Geschichte des Volkes Gottes aus der Wüstenzeit. Und die spricht, ich kann immer wieder nur staunen, brandaktuell in unserer Zeit. Also im Blick zurück wird dieses Volk wirklich sagen: Ja, wir hatten genug. Wir hatten genug, voll genug von dieser elenden Wüstenstrecke. Aber wir sind nicht umgekommen. Wir sind durchgekommen. In dieser Zeit, wo alles auf der Kippe stand, hat Gott sich gezeigt, hat Gott dafür gesorgt, dass wir täglich lernen und auch schmecken konnten: Genug ist genug. Aber langsam, denn das wissen wir alle, der Weg von der Klage bis hin zu einem dankbaren Halleluja ist lang. Nicht wahr? Also immer, wenn zum Beispiel so ein altvertrauter, bekannter Lebensabschnitt endet und wenn ein neuer beginnt, müssen wir uns innerlich und äußerlich gehörig umstellen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Es dauert, bis man in dieser veränderten Realität ankommt. Und ich dachte, das ist wie eine Zeit in der Wüste zwischen Aufbruch und Ankunft. Und wir erleben jetzt das Volk Gottes im Aufbruch. Plötzlich ist es soweit. Schnell ein paar Sachen gepackt, nur ja das Nötigste, nur ja keinen unnötigen Ballast mitschleppen. Ganz hastig, Hals über Kopf geht's los. Sogar das Brot ist ungesäuert. Ihnen ging es wie uns vor einigen Wochen, keine Hefe da. Aber das war und ist nun wirklich das allerkleinste Problem. Nun hatte Israel im Sklavenland sicher keine Reichtümer angesammelt, von denen sie sich unter Schmerzen trennen mussten. Und doch, ihr Alltag, der war so gut geregelt. Nicht wahr? Man kann sich auch an alles gewöhnen. Und man kann sich sogar in seinen Ängsten, in seinen Sorgen, in seinen Enttäuschungen und Klagen, sogar im Zorn richtig häuslich einrichten. Und darum heißt es ja auch für Gottes Volk loslassen. Gewohntes und Bekanntes loslassen. Also das kann doch wirklich nur einer, das können nur welche, die ein großes, strahlendes Ziel vor Augen haben. Und sie hatten es. Und sie wagten es. Warum? Weil sie endlich nicht nur diese ganze Schinderei der Sklavenhalter hinter sich ließen, sie ließen ja auch diese stummen, blanken, steinernden Götzen Ägyptens hinter sich. Das Volk war gewiss, wir haben nicht nur das Nötigste gepackt, wir haben den Wichtigsten bei uns. Ein Gott, der hört, der redet und der tut, was er sagt. Wir haben sein Wort im Reisegepäck. Und unser Gott hat versprochen, ich, euer Gott, ich bin für euch da. Ich gehe euch voraus und ich gehe mit euch durch alles hindurch, wo ihr hineinkommt, in das neue verheißene Land. Das war für sie mehr als genug, auf dem Weg ins Unbekannte. Und doch, aus Ägypten sind sie erstmal raus, aber der Weg in die Freiheit, der führt wie so oft durch die Wüste. Durch Erschöpfung, durch nagende Fragen, durch Hunger und durch Durst. Wo finden wir Wasser? Was werden wir morgen essen? Alles ist offen. Und wenn es keine festen Daten gibt, an die man sich klammern kann in schwieriger Zeit, dann ist das überaus beunruhigend und beängstigend. Doch erstmal eine wichtige Entdeckung, die wir sicherlich mit dem Volk Gottes teilen können. Die Wüste, ausgerechnet die Wüste, die lenkt ja auf ganz existenzielle Fragen. Was brauchen wir? Was brauchen wir wirklich, um durchzukommen, um Tag für Tag zu überleben? Ist es genug? Und siehe da. Solche Fragen, die bringen ganz neue Einsichten. Und da meine ich nicht die Bedeutung von Klopapier. Apropos Klopapier, mein Mann und ich haben es sogar gegessen. Nee, keine Sorge. In Bielefeld. Ein Konditor hatte dort die Idee, Klopapierrollentorten herzustellen. Und wir wurden eingeladen dazu. Und dieser Konditor hat durch seine kreative Idee dafür gesorgt, dass 100 Leute und mehr wieder Arbeit hatten. Also ich meine nicht die Bedeutung von Klopapier, ich meine diese ganzen Luxusfragen, die einen sonst so umtreiben, die sind weg. Man lernt zu sortieren, was einem wirklich wichtig und wesentlich ist. Und ich kann nur fragen, was wird das für Sie, was wird das für dich, was wird das für uns als Gemeinde, was wird das für unser Land, was wird das für unsere Welt sein? Wir müssen laut drüber reden, damit sich das festsetzt, zu Entscheidungen führt. Zurück zu Israel unterwegs. Die sind jetzt keine Sklaven mehr. Sie sind von Gott Befreite. Und doch nun müssen sie entdecken und schmerzlich spüren, die Freiheit hat ihren Preis. Der Weg ins gelobte Land ist ein Weg durch die Wüste. Und ich fürchte, das wird oft vergessen. Damals so wie heute. Dann sind wir Menschen ja erstaunlich belastbar, aber irgendwann kommt doch wirklich jeder und jede an Grenzen, auch an fremde Grenzen. Also die Edomiter, die machen ihre Grenze dicht. Wer weiß, was die uns sonst noch hier alles reinschleppen. Haben wir auch kennengelernt. Sie stellten ein Umleitungsschild auf. Also ab, weiter durch die Wüste. Kein Ende abzusehen. Umleitung. Also wir mögen keine langen Umwege. Als ich neulich in einem großen Geschäft ein stilles Örtchen suchte und dann immer den Pfeilen und den rot-weißen Bändern hinterherlaufen musste, hatte ich wirklich genug davon. Wir mögen keine Umwege, erst recht nicht, wenn es in uns drängt, wenn wir es eilig haben, wie so immer. Fakt ist, wir mussten in allem, wovon wir uns bisher so treiben ließen, die Vollbremsung unseres Lebens hinlegen. Sowas gab es in der modernen Zeit noch nie. Und darum kommt es, wie es immer kommt, in schwierigen Zeiten. Die Stimmung schlägt um. Gemurre macht sich breit. Unter den Leuten, aber auch zwischen Gott und seinem Volk knirscht es gewaltig. Der Weg durch die Wüste ist auch beziehungsmäßig, auch in der Beziehung zu Gott, oft eine Durststrecke. Wie kann er das zulassen? So murren und maulen und nörgeln und quengeln sie. Aber nochmal, was war passiert? Vor einem Monat waren sie aus Ägypten geflogen. Gott selbst war vorangezogen. Am Schilfmeer hat es die ägyptische Armee erwischt. Glück weg waren sie. Halleluja, was für eine Rettung. Und danach hatten sie ein paar Tage in einer wunderschönen Oase verbracht, der Oase Elim. 12 sprudelnde Quellen, ein kleines Paradies. So schön, so erfrischend, so erholsam. Und dann mussten sie wieder weiter. Die Wasserkrüge waren zwar voll, aber die Vorräte aufgebraucht. Wie sollten sie miteinander diese Krise überstehen? Ich habe mich gefragt, ob das Volk damals nicht auch feste Regeln für ihr Miteinander erfinden mussten, Regeln, die wirklich nicht allen schmeckten. Bestimmt haben sie auch versucht, einander zu trösten. Wart's ab. Bald ist alles gut. Bald wird das hier vorbei sein und dann werden wir uns wieder umarmen und andere schwärmten wehmütig. Wisst ihr noch, wie es früher war? Und viele leisteten ganz sicher auch Großartiges, um zu helfen, wo es nur zu helfen gab. Und wuchsen dabei über sich selbst hinaus und ganz taffe haben sich auch bemüht, die Meckerer in Schach zu halten. Wie im Netz neulich, was las ich da? Da war einer, der die Maskennörgler aufs Korn nahm. Lieber eine Maske vorm Mund als ein Zettel am Zeh. Also witzig finde ich das nicht. Denn wenn das Leiden groß ist und das Volk litt, dann muss das raus, laut raus. Es gibt übrigens in den Erzählungen der Bibel keine Helden, die nicht manchmal ganz klein werden und die es endlich lernen, ganz groß rauszubrüllen, was in ihnen arbeitet. Und so brüllten sie Mose und Aaron an, wir haben genug von dieser Mordstour, wären wir doch in Ägypten geblieben. So derbe quält sie der Hunger, dass sie im Rückblick das Gefängnis in Ägypten zum Steakhouse verklären. Fleischtöpfe, ohne Brot, ohne Ende. Oh, wie schön war Panama, heißt das Kinderbuch, aber oh, wie schön war Sklavenland. Nun ist ja das Gemurre über das Essen ein ganz beliebtes Gesellschaftsspiel. Eine Mutter soll mal zum Fenster rausgerufen haben, Kinder, reinkommen, das Essen ist fertig, kommt rein zum Meckern. Doch die Mägen der Israeliten, die knurrten und sie murrten, die da oben, ja, die können auch nichts richtig machen. Damals waren es Mose und Aaron, die ihren Zorn abkriechten. Ihr seid schuld, ihr habt uns an diesen gottverlassenen Ort gebracht, damit wir hier umkommen. Ach, die Wüste? Die Wüste ist ein Nährboden. Sie bietet so viel Nährboden. Sie ist trotz aller Dürre ein Ort, an dem so vieles wächst. Zum Beispiel Verzagtheit, Grollen, oder Klagen. Richtig ist, wir können nicht immer bestimmen, was in unserem Leben geschieht. Auch dieser fiese kleine Virus, ja, Vieh passt auch dazu, hat uns gezeigt, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir es nicht in unserer Hand haben, dass wirklich Demut geboten ist. Aber, und das sage ich heute mit großer Betonung weiter, wir haben als Befreite Gottes die Wahl, wie wir auf die Herausforderungen dieser Zeit reagieren. Ob uns das alles ins Jammern treibt oder wir verbittert werden oder ob wir vertrauen und durchhalten, vielleicht sogar gestärkt und verändert aus dieser Zeit rauskommen. Immer bei den Fragen, wie kann das Gott zulassen? Ja, warum schickt Gott uns das? Sage ich, er schickt uns nicht manche Krisen, aber er lässt sie wohl auch zu, damit wir Entscheidungen treffen und neue Wege gehen. Mir fiel ein Bild ein, ich stelle es auch vor Augen. Also die Klage nistet sich ja bei uns oft ein wie so ein ungewollter Hausgast. Und solange wir unser Gästezimmer nicht anderweitig belegen, wird die Klage auch bleiben. Und wir bekommen diese graue, steinalte Lady, die alles vermieft, nur aus unserem Haus raus, wenn wir unser Gästezimmer neu vergeben. Nämlich an das Vertrauen. An das Vertrauen, das müssen wir immer wieder lernen. Wer in der Wüste überleben will, der darf sein seelisches Gästezimmer nicht der Klage, sondern der muss es dem Vertrauen überlassen. Und damit sind wir im Zentrum unserer Geschichte, bei der wundervollen Nachricht, die Vertrauen wachsen lässt. Und ich rufe uns das heute, wo ich das erste Mal meinen Mund aufmache, so gerne zu. Die Wüste ist nicht Gott verlassen. Sie ist nie Gott verlassen. Ganz im Gegenteil, Gott ist näher, als wir denken, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Also meine Oma pflegte immer zu sagen, ist die Not am größten, ist Jott am nächsten. Ich habe das Murren der Israeliten gehört, sagt Gott, zum bedrängten Mose. Und Gott greift ein, nicht spektakulär, sondern ganz einfach. Gott hört zu. Ich rufe das allen Betern zu. Gott hört zu und er hört alles, was sich hinter dem ganzen Murren verbirgt. Die Sorge, die Not, die Angst auch vor der Zukunft. Ich habe das Murren der Israeliten gehört, sagt Gott zu dem bedrängten Mose. Ich habe gehört. Und jetzt? Ich finde das atemberaubend und befreiend. Gott macht dem Volk keine Vorhaltung. Es gibt jetzt keine Strafpredigt. Es gibt was zu beißen. Gott sorgt für Wegzehrung, damit es weitergehen kann. Er verspricht Himmelsbrot. Und dazu allabendlich Wachteln für den Schmortopf am Lagerfeuer. Himmelsbrot? Also das ist kein lukullisches Buffet, das da auf das Volk Gottes wartet. Das, was ist, ist es. Was genügt, ist es. Das bringt Gott auf den Tisch mitten in der Wüste. Und mir steht dabei Jesus vor Augen, Gottes sichtbare, spürbare Hand, wie er kleine Brocken in die Hand nimmt und bricht und teilt, sodass aus den wenigen Brocken wird, dass Tausende satt werden. Als Gottes Leute nach ihrem Klagelied am Morgen vor ihre Zelte treten, reiben sie sich die Augen. Was ist das? Manu, heißt das auf Hebräisch. Und die kleinen Bröckchen, die wie Perlen auf ihrem Boden liegen, die haben ihren Namen weg. Manna. Manna. Und auf die Frage, was ist das, da antwortet Mose nicht als Biolehrer, sondern als leidenschaftlicher Zeuge der großen, unbeschreiblichen Güte Gottes. Es ist das Brot, das der Herr euch zu essen gegeben hat. Es ist nichts Besonderes, aber es ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Er ist da. Und wie gerne höre ich das, ob in Wüstenzeiten oder in Zeiten der Fülle, Gott ist da. Gott findet ja manchmal sehr, sehr merkwürdige, denkwürdige, erstaunliche, fast unscheinbare kleine Dinge und Gesten, in denen er uns Gutes tut, oft durch Menschen, denen er die Hände füllt und die dann seine Lebensmittel austeilen. Doch zuvor noch dies, Gott versorgt seine Leute auf wunderbare Weise. Er lässt Wachteln kommen, Manna vom Himmel regnen, und zwar genauso viel, wie sie für einen Tag benötigen, nicht mehr und nicht weniger. Und wir lernen, dann, nur dann, ist genug für alle da. Und wir denken dann nicht sofort an das Gebet Jesu, das er uns in unseren Mund gelegt hat. Unser, nicht mein tägliches Brot, gib uns für heute genug. Bitte, so heißt das. Aber was geschah mit dem Volk? Gehamstert wurde. Sie sammeln und horten, jeder und jede für sich. Es könnte doch sein, dass es am nächsten Tag nicht reicht. Aber was sie beiseite legen für später, wird über Nacht ungenießbar. Das Himmelsbrot verfaulte in ihren antiken Tupperdosen und fing an, zum Himmel zu stinken. Mir fiel nochmal diese kleine Szene ein. Kann sein, dass ich die schon mal erzählt hatte. Die Szene vor der Fleischtheke im Edeka-Markt. Kleiner Junge bekam eine Wurstscheibe über die Theke gereicht. Mama sagt, was sagt man? Und er, mehr. Und es ging ja noch weiter. Die Mama sagt, na geht doch. Nimm, was du kriegen kannst. Also diese Angst, zu kurz zu kommen, diese Lebenshaltung, die wirkt wie ein Virus in unserer Gesellschaft. Und dieser Virus ist höchst ansteckend, macht krank, greift vor allem auch unser Miteinander an und wirkt so zerstörerisch. Ihr Lieben, auch wenn wir inzwischen heilfroh, du hast es ja angekündigt auch, über Lockerungen sind, sodass man sogar ganz locker dahergeht. Ein Virus, dieses kleinste, winzigste Lebewesen, untergräbt gerade alle unsere ach so schlauen Sicherheitssysteme, bringt unsere weltweiten Wirtschaftsbeziehungen und so vieles, was wir für unser gewohntes Leben halten, ins Wanken. Und wie viele schauen nicht nur wegen Kurzarbeit oder Kündigung besorgt in ihren Geldbeutel, sondern fragen sich auch so oft im Blick auf ihre Lebenskraft, wie lange reicht das noch? Habe ich genug? Was braucht es in einer solchen Lebenslage? Ich habe eine Antwort mitgebracht. Es braucht eine Be-Packet-Haltung. Was ist das, Manu? Ich habe die Corona-Zeit auch genutzt, um nochmal mein Englisch aufzufrischen. Und da stieß ich doch auf den Begriff Be-Packet. Soll heißen, hab gepackt. Soll heißen, sei zum Aufbruch bereit. Hab dein Überlebensbündel dabei und sorg dafür, dass es voll ist. Denn ob du jung bist oder wie ich zur Hochrisikogruppe gehöre mit über 70, wir alle sind auf einer Lebensreise. Und unsere Lebensreise hat ein Ziel. Und Jesus, der selbst so wunderbar wie kein anderer die Anfechtungen in der Wüstenzeit überstanden hat, ist schon da am Ziel. Er ist im Haus Gottes. Ja, was macht er da? Er hat es seinen Leuten zuvor schon gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Und was macht er da? Er macht das, was er hier und heute und jetzt schon tut. Er dient mit Abstand am besten. Er deckt den Tisch. Zum Niederknien herrlich. Doch noch gehören wir zum wandernden Gottesvolk. Und das ist auf allen Strecken hoffentlich bepackt unterwegs. So heißt übrigens wirklich, könnt ihr nachschauen im Internet, ein knitterbunter, leichter, maschinenwaschbarer Rucksack. Nur so fürs Nötigste. Hauptsache, wir haben das Wichtigste und Beste für unser Leben dabei. Und das gibt Jesus. Und wie selten zuvor habe ich diese Geschichte so gehört, dass die Stimme Jesu in meinem Ohr war: Ich bin das Brot des Lebens, komm zu mir. Und einmal hat er seine Jünger, seine Leute gefragt: Habt ihr je Mangel gehabt? Haben sie nicht. Und da kann ich uns heute wirklich mal zurufen, ganz unverschämt: An dieser Stelle heißt es, nehmt so viel ihr kriegen könnt. Also das Volk musste auch die Körner aufsammeln. Füllt den Rucksack bis zum Rand mit dem besten Seelenfutter. Und das erhält man in jedem Gottesdienst. Und genießt auch für euch persönlich täglich mindestens ein Wort Gottes. Und wenn es noch so ein kleiner Brocken ist, erstärkt. Und packt es wieder nochmal erneut, was gemeinsames Beten tut. Und lasst uns nie vergessen, was wir zurzeit ausgerechnet, vielleicht auch nur besonders, durch Krisen begreifen. Das himmlische Brot ist nicht nur Magentrost, sondern das himmlische Brot stärkt das Herz und schärft unseren Verstand, das heißt auch die Vernunft, und klärt und schärft unseren Blick. Und wir sehen immer wieder, das himmlische Brot ist zum Teilen da. Es schmeckt nur gemeinsam gut. Und wer das gepackt hat, immer wieder in seinen Rucksack, ja, der schaut da oft überrascht rein und sagt mal: Nu, was ist das? Das ist ja ein richtiges Wumms, würde jetzt Olaf Scholz sagen, nicht? Und wenn wir jetzt aufzählen sollten, auf welche überraschend neue, kreativen, liebevollen Ideen uns diese Krisenzeit gebracht hat, säßen wir noch lange hier. Es würde uns nicht nur sehr warm ums Herz, sondern auch viel zu warm unter den Masken. Darum genug ist genug. Amen. Und es ist so schön, dass wir in unserem Rucksack unterwegs Gottes Segen, dieses Kraftpaket, dieses zuverlässige Kraftpaket einpacken dürfen und damit unterwegs sein dürfen. Und es segne und behüte dich, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und er schenke dir ein Herz voller Mut und Kraft und Zuversicht und Liebe. Und voller Vertrauen, dass er für dich sorgt. Geh hin im Frieden. Amen. Amen.